Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.
Jesus Christus hat uns zuerst geliebt. Die erste Liebe. Jesus Christus hat uns geliebt. Wie steht es mit deiner, mit meiner Liebe zu ihm? Brief an die Gemeinde von Ephesus. Was heißt das, Brief, Sendschreiben? Wir müssen uns in die Zeit versetzen, ein wenig von damals, wo es noch keine Post gab wie heute, wo es kein Internet gab, wo es all diese Möglichkeiten nicht gab. Sendschreiben werden diese Briefe genannt. Sie mussten hingesendet werden, hingetragen werden zu den Empfängern. Jakob Thiessen hat mir sehr interessante Unterlagen zugesandt in Bezug auf diese Sendschreiben. Und ich werde hier jetzt einen Auszug zitieren, im Eingang schon. Die sieben Sendschreiben sind an die sieben Gemeinden, die in der römischen Provinz Asia sind, gerichtet. Offenbarung 1, 4 steht das. Es handelt sich also um sieben historische Gemeinden, die offensichtlich gleichzeitig auf die Gesamtheit der Gläubigen hinweisen sollen. Es gibt jedoch keine exegetische Grundlage für die Annahme, dass die sieben Gemeinden sieben Epochen der Kirchengeschichte darstellen sollen, was manchmal eben auch gesagt wird. Aber dazu gibt es eben keine exegetischen Grundlagen. Vielmehr, sagt Jakob auch, vielmehr sind die Probleme jeder Gemeinde auch die Probleme der verschiedenen christlichen Gemeinden zu jeder Zeit, auch heute noch, bis zur Wiederkunft Jesu. Bis hier das Zitat. Jesus Christus hat ja verheißen, dass er selbst seine Gemeinde bauen wird. Matthäus 16, 18 steht das. Er baut seine Gemeinde. Es ist keine Denomination, es ist keine Religion, es ist seine Gemeinde, sein Haus oder sein Volk auch. Die Seinen, wie er sie nennt. Und diese Verheißung geht in Erfüllung. Dadurch, dass lokale Versammlungen von christusgläubigen Menschen entstehen, an verschiedenen Orten immer mehr zerstreut über die Erdoberfläche. Länder, Völker, Sprachen, Nationen. Von Jerusalem hinaus ab Pfingsten bis in alle Welt soll das Evangelium verkündigt werden. Gemeinde Jesu gebaut. Das Wirken des Herrn Jesus Christus geschieht durch seinen Heiligen Geist in unserer Zeit, auch heute noch. Und der erste Brief von diesem Sendschreiben geht an eine Gemeinde weit von Jerusalem entfernt. Ephesus, in der Landschaft Ionien gelegen, das war im Altertum schon eine der ältesten, größten und bedeutendsten Städte Kleinasiens und beherbergte mit dem Tempel einer Göttin, die Artemis, Diana der Epheser genannt. Diese Stadt beherbergte eines der sieben Weltwunder. Nach einer ersten Zerstörung wurde dieser Tempel von dieser Diana der Epheser wieder umso herrlicher aufgebaut. Und dann mit ihrem Getriebe von Priestern, Magiern, Wallfahrern, ihren Kaufläden, in denen Amuletten, Andenken, Weihgeschenke feilgeboten wurden, könnte man die Handelsgroßstadt Ephesus einem modernen Wallfahrtsort vergleichen. Und in der Antike, Ephesus, lag die Stadt direkt am Meer. Die Ruinen heute von Ephesus liegen in der Nähe von dem Ort Selsuk genannt, ungefähr 70 Kilometer südlich von Izmir an der, türkischen Westküste, die Ägäis, das Meer die Ägäis. Und der türkische Name des heutigen Ausgrabungsortes heißt eben auch Efes, aber schreibt sich E-F-E-S, Efes. Im griechischen Imperium war Ephesus schon eine große Hafenstadt und nach 133 vor Christus gehörte diese Stadt zum Römischen Reich und wurde zur römischen Metropole. Und eben auch jetzt im Zusammenhang mit der Entwicklung des Christentums ist Ephesus von Bedeutung. Nur knapp 20 Jahre nach dem Wirken Jesu in seiner Menschwerdung war das Evangelium durch einen gewissen Juden Apollos, ein feuriger Zeuge, nach Ephesus an der kleinasiatischen Westküste gelangt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 18 zum Beispiel, Vers 24 und folgende. Und die Gemeinde von Ephesus war damit eine der ältesten christlichen Gemeinden. Auf die Verkündigung des Apollos damals konnte Paulus aufbauen, als er dort selbst hinkam. Es war schon auf der Rückreise, die zweite Missionsreise, 52 nach Christus. Er machte dort kurz Halt, kam dann aber auch wieder zurück. Und es gab großen Aufruhr in dieser Stadt, weil diese ganzen Verkäufer ihrer Devotionalen, diese Händler, die hatten Angst um ihr Gewerbe. Und jetzt gab es da ein ganz, ganz großer Aufruhr. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Schließlich durfte Paulus sich doch rechtlicherweise weiter aufhalten in dieser Stadt. Und dann kamen Menschen zum Glauben. Gott wirkte, rettete Menschen heraus. Wie es auch bei den Thessalonicher heißt, sie haben sich von ihren Götzen abgewandt zum lebendigen Gott, zum Retter Gott. Und eine Gemeinde ist in Ephesus entstanden. Gott baut seine Gemeinde damals. Paulus nahm dann definitiv Abschied von den Ältesten dieser Gemeinde. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 17 und folgende. Und inspiriert durch den Heiligen Geist, sagte Paulus zum Abschied den Ältesten, den Vorstehern dieser Gemeinde zu Ephesus, er sagt ihnen Folgendes: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Diese Brüder von Ephesus damals waren sehr verbunden mit Paulus und sie weinten sehr beim Abschied. Das steht geschrieben. Paulus schreibt, wie er sich losreißen musste von ihnen. Apostelgeschichte 21, Vers 1. Paulus setzte dann den jungen Timotheus ein zum Dienst unter den Gläubigen in Ephesus. 1. Timotheus 1, Vers 3 lesen wir das von diesem Dienst des Timotheus in der Gemeinde zu Ephesus. Die christliche Gemeinde in Ephesus ist so dann die Empfängerin eben von diesem Sendschreiben der Johannesapokalypse. Von diesem Text, diesen Text haben wir eben gelesen. Als Paulus bei seinem Abschied nochmals die Ältesten in Ephesus belehrt, wurden diese auch noch zusätzlich erinnert an ihren Auftrag. Er gab ihnen einen Auftrag mit folgenden Worten: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und von diesen Aufsehern lesen wir hier eben in diesem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Aufseher in den Gemeinden der Gläubigen. In der Bibel bis in die Offenbarung weist Gott darauf hin, dass er Aufseher, Wächter eingesetzt hat. Sie sind Würdenträger. In der Bibel Würdenträger werden oft verglichen mit Sterne. Sie sind Würdenträger in der Hand, gehorsam in der Hand Gottes. Gehorsam unter seiner Herrschaft. In Offenbarung 1,20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, heißt es hier. Es handelt sich um Boten Gottes, die unter seinem Befehl stehen, in seiner Hand, und so ihren Dienst ausführen. Sie sollen verkünden, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt, steht geschrieben, Offenbarung 2,7. Verkünden, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Und diese Aufseher sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen, Engel, Hebräer 1, Vers 14. Das ganze Heilsgeschehen Gottes und die Gemeinden der Gläubigen sind hier eben unter der Aufsicht der Engel, weil die Gläubigen das Heil erben sollen, heißt es. Deshalb. Und wo Gott seine Gemeinde baut, handelt es sich um Dinge, steht in der Bibel, wo Gott seine Gemeinde baut, da handelt es sich um Dinge, in welche auch die Engel hineinschauen begehren. Stellt euch vor, die Engel wollen hineinschauen, sie begehren hineinzuschauen, wie Gott wirkt in der Holy-Gemeinde, in den zerstreuten Gemeinden über dem Erdboden. Wunderbar. Kleine Kinder auch sind unter der Aufsicht von solchen Boten, Engeln. Matthäus 18, Vers 10. Im Psalm 103, Vers 19 bis 21 lesen wir: Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Gott hat sichtbar auch und ganz praktisch in den Gemeinden der Gläubigen auch Menschen als Aufseher eingesetzt. Bis heute. Diese Aufseher, Älteste genannt, sind in dem Fall solche, die er dazu berufen hat und eingesetzt wurden dazu. Das steht in Apostelgeschichte 14, zum Beispiel Vers 23, wie Älteste eingesetzt werden sollen, Aufseher in der Gemeinde, Wächter. Ihr Amt ist unter der Aufsicht von Jesus Christus selbst. Und diese Aufseher, die dürfen ihm dann in Hingabe dienen, wenn sie in seiner Hand bleiben. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester, sagt Petrus, und Zeuge der Leiden des Christus, Lamm Gottes. Ich ermahne sie aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Ein Zitat nochmals von unserem Bruder Jakob. Er sagt dazu, zu diesen Sendschreiben auch mit Recht, im Zentrum der Offenbarung steht der Menschensohn. Offenbarung 1, 13 schon. Und er steht auch nicht nur hier als Menschensohn, sondern als Sohn Gottes wird er hier angesprochen. Und Gott ist er gleich. Dabei werden Bilder aus den alttestamentlichen Büchern wie Hesekiel oder auch Daniel werden da aufgenommen. Die Bibel gehört ja, ist ein Ganzes, nicht wahr? Und so kommt das auch hier zum Ausdruck. In Hesekiel zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 26 und 28, ist das Aussehen dessen, der in seiner Herrlichkeit offenbar wird, eine Gestalt, wie das Aussehen, heißt es dort, eines Menschen. Und weiter dann, sein Aussehen ist der Gestalt der Herrlichkeit Jahwes gleich. Ende Zitat von dem, was Jakob schrieb. Eben in dieser Offenbarung, letztes Buch der Bibel, wird in eindrücklicher Weise, eindrücklich, immer wieder Jesus Christus als Gottes Lamm dargestellt. Ihr könnt eine Konkordanz mal nehmen und schauen, wo Gottes Lamm genannt wird. Und ihr werdet merken, in der Offenbarung ist es eine lange Liste. Immer wieder Gottes Lamm dargestellt. Sein Opfertod, weil sein Blut ausgegossen wurde im Sühnopfer, sein vollkommener Sieg. Gottes Lamm ist Sieger in der Offenbarung über den Tod und alle Mächte des Todes. Und dieser wunderbare Sieg des Lammes wird eben in dieser Offenbarung verdeutlicht. Das Lamm Gottes wird auch mit dem Löwen Judas identifiziert. Offenbarung 5, Vers 5 kommt das. Der Löwe Judas, Sieger, das Lamm Gottes siegt. Dieses Lamm ist auf dem Gottesthron, heißt es, und hat sieben Hörner, ein Zeichen der Macht, der Allmacht Gottes. Das Lamm Gottes ist souverän und wird angebetet. Das Lamm Gottes ist der Hirte weidet. Das Lamm Gottes ist der Hirte aller Gläubigen. Offenbarung 7, 17. Wir sehen hier, Jesus Christus ist und bleibt der Herr, der Oberhirte seiner Herde, seiner Gemeinde. Er sammelt und führt sein Volk, seine Gemeinde in dieser Gnadenzeit. Er bezeichnet sich, Jesus Christus, als das gekrönte Lamm Gottes, Bräutigam auch. Und er bereitet eine Hochzeit vor mit seiner Braut. Dort am Ziel, im Paradies Gottes. Offenbarung 2, 7 steht das schon angeführt. Wir haben gesehen, Gott wacht über seine Gemeinde. Er setzt Aufseher ein, die wachen. Und jetzt, er geht selber inmitten der Leuchter. Er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Offenbarung 2, Vers 1. Jesus Christus, wir wissen es ja, die die Bibel lesen, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er rettet die Menschen, die ihn anrufen, heraus. Ruf ihn an in deiner Not. Er ist das Licht. Er rettet dich heraus aus Finsternis, aus ewiger Gottesferne. Und er stellt dich in das Licht der Gemeinschaft mit ihm. Und es ist entscheidend für die Gotteskindschaft, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Entscheidend. Darum haben wir die Zusage Gottes. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Willst du glauben? Ihm vertrauen? Sein vollbrachtes Werk für dich annehmen? Voll und ganz? Jesus hat verheißen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er will inmitten deines Lebens sein. Wohnung bei ihm machen. Ihn aufnehmen, darum geht es. Nun lebt Christus hier in diesem Leben, wo er aufgenommen wurde. Es ist entscheidend, dass Jesus Christus selbst bleibend das Zeugnis aufrichtet seiner Gegenwart, auch in der Gemeinde. Es heißt, in Jesus Christus sagt es, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er wandelt unter den Leuchtern. Da bin ich mitten unter ihnen. Ihr aber seid Söhne des Lichts, heißt es, und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Jesus Christus sagt, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 15, 16. Hier ist die Gegenwart dessen, der das Licht der Welt ist, sichtbar. Ihr Lieben, das ist zentral. Das ist lebensnotwendig für die Gemeinde. Das Öl von oben speist die Lampen vom Leuchter. Das heißt, dass du und ich, wir sind aufgerufen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu pflegen. Christus in uns. Und dann leben wir in dieser wunderbaren Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gläubigen in Ephesus erhalten das Zeugnis von großer Strebsamkeit. Haben wir gelesen hier. Sie hassen eine gewisse Lehre, die damals sich verbreitete und Anhänger fand. Sie wird genannt die Lehre der Nikolaiten. Jesus Christus bezeugt der Gemeinde zu Ephesus, dass er selbst diese Lehre auch hasst. Offenbarung 2, Vers 6. Noch ein Zitat von unserem Bruder Jakob. Die Nikolaiten führten ihre Lehre nach altkirchlicher Überlieferung auf Nikolaus, einen der ersten sieben Diakone in Jerusalem, zurück. Apostelgeschichte 6, Vers 5 wird er genannt, dieser Nikolaus. Nach Irenäus, ein Kirchenvater, ca. 180 nach Christus, lehrten sie, diese Nikolaiten, dass es kein Problem sei, wenn man die Ehe breche oder wenn wir von den Götzenopfern essen. Die Lehre der Nikolaiten, so das Zitat, steht somit offenbar im Einklang mit der Lehre Bileams, von dem wir lesen, auch im Neuen Testament, wie er das Volk verführte damals, 2. Petrus 2,15, Judas, Vers 11 steht von ihm, die Lehre Bileams, und es handelt sich bei den Nikolaiten demnach um eine Art Libertinisten, das heißt Freiheitsdenker. Dazu meine Erklärung ein wenig, man verhält sich einfach so, wie es der Sachverhalt gebietet. Ganz frei, nicht mehr nach irgend moralischen Gesetzen. Man lebt nach seinen Trieben. Gottes Liebe wird niemals ein Freipass für den Wandel in Ungerechtigkeit und Sünde sein. Das muss uns bewusst bleiben. Er hasst auch und immer, wie er die Lehre der Nikolaiten hasst, er hasst immer die Irrlehren, die Unzucht, die Ungerechtigkeit, die Lüge und so weiter. Sünde. Die Gläubigen in Ephesus sind bekannt für ihren Eifer, ich sage es noch einmal, ihre Strebsamkeit. Sie sind bereit, alles dran zu geben, um keiner Irrlehre nachzugeben und alles Ungerechte, steht geschrieben, auch die es verüben, zu verachten. Sie sind bekannt für ihr strenges Prüfen der Lehren und der Lehrer. Es heißt ja, steht geschrieben, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Offenbarung 2, Vers 2 bis 3. Vor diesen lobenswerten Aussagen, die Aussagen des Herrn, ist es für uns Menschen unerwartet, den Tadel des Herrn dieser Gemeinde gegenüber zu vernehmen, wo er nun sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue deine ersten Werke. Offenbarung 2, Vers 5. Es ist nicht Nebensache, wenn Gott dem Menschen oder einer ganzen Gemeinde widerstehen muss. Ich habe gegen dich. Alles ist anders, ihr Lieben, wenn es heißt, wie es in Römer 8, Vers 31 die Frage gestellt wird, ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Nun muss aber der Herr hier seinen Widerstand bekunden und ruft zur Umkehr auf. Warum? Warum ruft er zur Umkehr auf? Hier ging das Zeugnis der Liebe Gottes unter. Und somit auch das Zeugnis der Echtheit von Gottes Wirken. Wir kennen diese Bibelstelle für die, die die Bibel lesen, in 1. Korinther 13, Vers 2 und 3, die bekannte Feststellung: Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Und nichts ist nichts. Die Liebe Gottes, er hat uns zuerst geliebt. Die erste Liebe soll aufgerichtet werden und bleiben. Wir lieben ihn, 1. Johannes 4, 19, weil er uns zuerst geliebt hat. Christusgläubige Menschen leben unter seinem Angesicht. Dies ist Segen Gottes in ihrem Leben. Schon im 4. Buch Mose, den Segen, nicht wahr, der dort ausgesprochen wird, das priesterliche Segen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten, leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr. Unsere Gemeinschaft und Einheit als Gläubige ist nicht anders geschenkt und möglich als in deiner und meiner lebendigen Abhängigkeit von Jesus Christus. So wie der Sohn Jesus Christus eins ist mit dem ewigen Vater, so dürfen wir und sollen wir Gottes Kinder eins sein in der Abhängigkeit von ihm und seinem Werk der Erlösung. Abhängig von diesem Werk. Das will Jesus. Er betet dafür in Johannes 17, Vers 14 und folgende. Jesus, das Lamm Gottes, unser Erlöser, macht seinen heiligen Willen kund. Und er sagt zu dem Vater im Himmel, dort in Johannes 17, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt leuchte, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Die Liebe Gottes. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes, geoffenbart in dem Sohn Jesus Christus. Und Jesus in seiner Menschwerdung spricht zum Vater im Himmel und sagt, ich habe ihnen, den Menschen, deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Seht, es ist sehr interessant, in die Kirchengeschichte immer wieder hineinzuschauen, weil wenn wir bestehen heute, dann gibt es eine Vergangenheit. Nicht wir haben die Kirche erfunden, nicht wahr? Aber die gesamte Kirchengeschichte ist historisch und irdisch gekennzeichnet. Von was? Durch Einflüsse von Lehren, Ideologien, menschlichen, theologischen Ansichten, Überzeugungen, religiösen Kämpfen, Streit, Sektierertum, Machtansprüche, Spaltungen, Konzile wieder und Reformation. Leider werden in der Kirchengeschichte immer wieder die Werke des, so wie die Bibel sie nennt, Fleisches vorkommen. Zum Beispiel Neid, Eifersucht, Streit, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Galater 5,20 werden sie genannt, Werke des Fleisches. Doch Gott, er will und wird seine Gemeinde bauen. Lokale Gemeinden mehren sich und dürfen sich mehren. Aber wo nicht Jesus Christus wirkt, sondern der Mensch in seinem Eifer, da wird das Zeugnis der Einheit verschwinden. Der Leuchter, das Wahrheitszeugnis der Gemeinde wird weggestoßen, heißt es, weil nicht die Herrschaft Jesu gegenwärtig ist. Das lesen wir hier in diesem Sendschreiben. Jesus Christus will die Seinen immer wieder ausrüsten, dich und mich, mit Liebe, die er selbst ist, und sie kommt, diese Liebe. Sie wird ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wie erfährt, ich nehme ihn als Beispiel jetzt, den Johannes. Wie erfährt Johannes die Liebe des Heilandes? Schau nach, am Anfang der Offenbarung. Wie erfährt Johannes die Liebe des Heilandes? Wie darfst du sie immer wieder neu erfahren? Die Offenbarung Jesu. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, sagt Jesus dem Johannes, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind. Und dann sagt er sein Zeugnis, da sah ich. Wollen wir auf ihn sehen? Im Glauben? Da sah ich mitten unter den sieben Leuchtern einen. Oh, wir schauen so oft auf die Menschen. Aber wir schauen nicht mehr auf den einen. Da sah ich unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 1, 12. So wie einer der Übeltäter, als Jesus neben ihm am Kreuz hing, und da stellt sich auch ein Johannes, dem einen, dem Lamm Gottes, in seiner Königsherrschaft. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er erfährt seine siegende Liebe. Dieses Licht der Liebe Gottes zu uns Menschen wird leuchten in Ewigkeit. Und dieses Licht wird ihn verherrlichen. Das ist Buße. Das ist Buße, wenn wir unser Recht endlich nicht mehr selber oder selbst versuchen aufzurichten, sondern erkennen, wie entscheidend alles ist, was Jesus Christus, Herr und Heiland, für uns vollbracht hat. Und wie er uns nun führt. Seine völlige Hingabe ist es. Für dich, für mich, die erste Liebe, seine Hingabe. Sind wir davon abgefallen, weil wir anderes Recht aufrichten wollten oder suchten? Die ersten Werke, von denen auch die Rede ist, hier in Offenbarung 2, Brief an Ephesus. Die ersten Werke sind immer, immer von Jesus selbst vorbereitet und dazu hat er uns durch seine Liebe bestimmt zu diesen Werken. Denn wir sind seine Schöpfung, heißt es, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Und so werden wir schließlich, allein durch die Macht der Liebe Gottes, seine Hingabe in seinem Sohn Jesus Christus, so werden wir schließlich zurückgeführt in die herrliche und ewige Heimat. Heimat, von der wir Menschen durch unsere eigene Verschuldung ausgeschlossen wurden, das Paradies Gottes. Der Ort, wo der Baum des Lebens seine Frucht bringt. Die Erkenntnis, ihr Lieben, des Guten und des Bösen, die war da in der Gemeinde Ephesus. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen, dieser Baum, der kann keine Menschen retten. Auch in der Gemeinde zu Ephesus nicht, konnte dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen keinen Menschen retten. Dieser Baum, der stand auch damals im Paradies, in Eden, nicht wahr? Und von dem hatten Eva und Adam gegessen. Ungehorsam. Und es wurde ihnen zum Fluch. Fluch für die ganze Menschheit. Weil der Mensch das Gute aus sich selbst nicht tun kann. Und das Böse, das er nicht tun will, das tut er. Auch wenn er religiös sein will. Das Böse ist in dem Menschen von Natur aus und beherrscht ihn. Darum ist nur die Liebe Gottes diese Macht, die uns wirklich frei macht. Jesus, das Lamm Gottes, die geoffenbarte Liebe Gottes, kommt zu ihm, ist der einzige Weg zurück in das Paradies Gottes und zum ewigen Leben aus Gott. Es heißt in Offenbarung, und ich schließe damit, Offenbarung 1, 5, Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei Herrlichkeit. Die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr Jesus, möge dein Wort uns weiter immer wieder erinnert werden. Mögen wir in dieser Gemeinschaft mit dir Du bist die Liebe. Herr, schenke es einem jeden von uns, dass wir in dieser Gemeinschaft mit dir leben und bleiben. Wir wissen und merken es, die Erkenntnis von Gut und Böse wird uns nicht weiterhelfen. Du zeigst uns durch deine Gebote unsere Schuld und Sünde. Dein Gesetz ist der Zuchtmeister, der uns zu dir führt. Denn bei dir allein ist die Antwort. Unter deiner Herrschaft in meinem Leben durch den Heiligen Geist, du Jesus Christus, Herr und Heiland, da ist Freiheit. Hab Dank, Herr, dass du uns so geleiten möchtest und dass du Antwort gibst einem jeden von uns in unseren Bedürfnissen, wenn wir zu dir kommen. Hab Dank dafür. Amen.